genauso kann ich mich aber auch begeistern für unsere Wälder und unsere Natur, die wir hier zum Beispiel im Landkreis haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück aus der Winterpause. Wir haben eine längere Pause gehabt, weil wir das Tonstudio renoviert haben und jetzt neue Technik haben. Wir haben neue Mikrofone, die wir heute einweihen dürfen. Und ich habe heute den Hubert Neufeld als Gast, weil ich es ganz interessant finde, wo es so den einen oder anderen Pfaffenhofener so hin verschlägt, nachdem er hier sein Abitur gemacht hat. Und was der Hubert genau macht und wie wir in Kontakt gekommen sind, das werden wir oder werdet ihr gleich erfahren. Herzlich willkommen, hallo.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf und frohes neues Jahr.
Genau, frohes neues Jahr auch von mir. Und zwar, du machst Videografie oder bist eigentlich Kameramann oder was genau machst du eigentlich?
Ja, also quasi Filmemacher im Großen und Ganzen und Filmemacher und Kameramann würde ich das jetzt zusammenfassen, was viele Tätigkeiten umfasst.
Mhm. Du hast letztes Jahr einen Film gedreht, da sind wir auch miteinander in Kontakt gekommen, weil du den in Pfaffenhofen unter anderem prämiert hast. Und im Sinaradoplex Pfaffenhofen waren einige Leute da, die sich das Ganze angeschaut haben. Ich unter anderem mit meiner Familie und einigen Vertretern vom Bund Naturschutz, wo wir auch ein bisschen Werbung gemacht haben. Und der Film ging darum, dass ihr in der Arktis, ich glaube 6 Wochen wart ihr unterwegs, oder?
Antarktis.
Antarktis, Entschuldigung, ja.
Und wir waren 3 Wochen unterwegs.
Ah, 3 Wochen. Seid ihr quasi mit dem Schiff unterwegs gewesen und an verschiedenen Stellen immer wieder angelegt und habt alle möglichen Naturszenen dort eingefangen. Ich fand es unglaublich faszinierend zu sehen und es hat mich richtig mitgenommen. Auch die Musik im Hintergrund, die quasi immer wieder inspiriert von den Szenen auch geschrieben und komponiert wurde. Ja, wie bist du dazu gekommen? Was hat dich dazu gebracht, da mitzumachen? Und ja, wie fandest du es?
Ja, kurz, also der Titel vom Film heißt Sounds of the South. Die grobe Storyline ist, dass ein holländischer Musiker, mit dem ich in Verbindung gebracht worden bin für diesen Film, der auch Naturschützer und Vogelliebhaber ist, oder ein Birder, wie man so schön sagt, die Idee war, dass er dort sein Album schreibt auf dieser 3-wöchigen Reise, die über die Falklandinseln und Südgeorgien letztlich zur Antarktis führt, dass er sich, was er eh schon zu Hause in Holland gemacht hat, sich von der Natur inspirieren lässt und dort einfach auch Zeit und Abstand findet von Family, Job, alles und so weiter. Und dort sollte am Schluss ein Album rauskommen. Und während dieser Reise habe ich ihn einerseits menschlich begleitet und einfach diese menschliche Story mitverfolgt, wie tritt er mit der Natur in Beziehung und wie verändert ihn das. Bei so einer Reise informiert man sich auch sehr viel. Es gibt Vorlesungen da auf dem Schiff und also Vorträge und auch direkt neben den Tieren wird einem viel erklärt und die Sensibilität der Umwelt wird da auch viel thematisiert. Also wie verändert ihn das oder wie setzt er sich damit auseinander? Und gleichzeitig sind auch Naturaufnahmen ein großer Teil dieses Films. Also wir haben lange Passagen, wo dann auch musikvideoartig sein Sound oder seine Lieder zu meinen Bildern dann laufen. Und so sind es einfach diese zwei großen Teile dieses Films, dass man eben dieses Musikvideoteil hat und dann noch seine Reise selber.
Es ist ja gar nicht so leicht, in der Antarktis einfach so eine Reise zu machen und quasi sich das Ganze anzuschauen. Das hat ja einen gewissen Hintergrund, dass man nicht die Natur zu sehr stört, einfach auch die Lebewesen, die dort leben, und einfach zu viel Tourismus dorthin bringt. Wie ist es überhaupt möglich gewesen, das in der Form durchzuführen?
Ja, ich war vorher schon mit diesem Reiseveranstalter, kann man sagen, die in Kontakt, beziehungsweise habe für die schon, ja, so eigentlich Promomaterial gedreht. Das sind so Schiffe, die fahren da mit 100 Passagieren darunter, teilweise reine Touristen. Das ist eher ein kleinerer Teil, würde ich sagen. Und aber auch ein größerer Teil ist wirklich so Birder oder auch teilweise Leute, die eh schon irgendwie in der Naturforschung leben, die sich das auch privat nur finanzieren. Das ist jetzt keine Forschungsreise. Das ist nur selten der Fall, dass da welche mit wirklich Forschung machen. Aber da fahren sehr naturinteressierte Leute mit. Anderes ist das auch gar nicht drin. Also das ist auch sehr teuer.
Was kostet so eine Reise dann ungefähr?
Diese Reise, die wir da gemacht haben, diese 3 Wochen, wäre ca. 15.000 Euro gewesen. Also eine Stange Geld, die auch, wo man das eher so als, wie sagt man, Reise des Lebens bezeichnen würde. Also das macht man nur einmal. Und die Leute, die da mitfahren, die sind teilweise auch 5 Jahre vorher nicht in Urlaub gefahren oder nur kleine Reisen, weil sie das unbedingt, oder sparen ihr ganzes Leben. Es sind viele Leute, die in der Rente dann da dabei sind und eigentlich auch einen normalen Job hatten.
Ja.
Aber das halt unbedingt damals hin wollten. Genau, ja. Ja, zum Film noch. Wir haben uns ja dann im Kino dann eigentlich ja zum ersten Mal getroffen. Davor haben wir online uns kennenlernen dürfen, beziehungsweise über den Bund Naturschutz, genau, die das ja. Eben, die ihr das eben mitbeworben habt. Und ja, macht nur Sinn. Einfach die Message ist ja, so viel kann man verraten am Schluss auch, dass wie fragil diese ganze Region ist und wie man das schätzen muss und eben schon zu Hause anfangen bei sich. Und das passt einfach perfekt zu einer Naturschutzorganisation.
Ja, mich hat der Film auch auf jeden Fall wieder inspiriert, mich daran zu erinnern, warum ich das mache, was ich eigentlich mache. Also ich bin ja beim Bund Naturschutz aktuell Kreisvorsitzender im Landkreis. Und da hat man schon immer wieder einiges an Arbeit zu tun, wo man verschiedenste Stellungnahmen schreibt oder sich für teilweise hoffnungslose Themen einsetzt, wo man eigentlich eh weiß, man hat da sehr, sehr wenig Chancen, um beispielsweise ein Gewerbegebiet zu verhindern oder ein Baugebiet, weil der Gemeinderat da dahinter steht und es ist mit sehr viel Aufwand verbunden über Bürgerbegehren oder ähnliches. Und das hat mich aber dann doch wieder daran erinnert, wie wichtig das eigentlich ist, dass man sich da irgendwie einsetzt, dass man sich die Zeit auch nimmt, sich damit auseinanderzusetzen und auch wie wertvoll einfach die Natur ist, wenn man sehen kann, was eigentlich da alles auf diesem Planeten existiert und auch einfach nochmal so, auch wenn es in der Antarktis ist, die sehr weit weg von uns hier vor Ort ist, aber trotzdem, dass unsere Handlungen hier vor Ort Auswirkungen darauf haben, was dort passiert, wenn man sich den Klimawandel anschaut, wenn man sich überlegt, okay, hier stoßen wir CO2 aus und das hat Auswirkungen darauf, wie es den Lebewesen da unten geht. Und das ist halt, also ich kenne das von mir selber, früher, wenn man das mal so gehört hat, hier Klimawandel und so, dann ist es emotional sehr, sehr schwer zu greifen immer für einen, weil es doch irgendwie so weit weg ist und die Auswirkungen halt immer so lang brauchen. Ich glaube, das ist halt das Problem bei dem ganzen Thema, um das so zu greifen und als Mensch sich bewusst zu machen, hey, wenn ich hier konkret so handle, dann hat es langfristig gesehen diese Auswirkungen. Und aber ich finde, dein Film hat das unglaublich gut nochmal nahegebracht und einfach diese Distanz weggenommen, wo ich dann wirklich drin saß und gemerkt habe, hey, das ist nicht so weit weg. Das ist, da kann man hinfahren, da kann man sich das anschauen und konkret auch die Auswirkungen mehr oder weniger spüren. Und ja, das fand ich auf jeden Fall sehr inspirierend. Ja,
ja, und die also die Effekte oder die Folgen unseres Handelns sind ja hier genauso wie dort. Also wie wir wissen, in den Polarregionen geht das alles viel schneller, vor allem in der Arktis, also auf der anderen Seite von der Erdkugel. Aber genauso fragil ist es bei uns und genauso kann ich mich aber auch begeistern für unsere Wälder und unsere Natur, die wir hier zum Beispiel im Landkreis haben. Gehe dort auch in den Wald und schaue mir Dinge an und es ist ungelogen, ich kann mich genauso begeistern, wenn ich hier ein wildes Tier sehe und das irgendwie beobachten kann mit dem Fernglas, wie in der Polarregion. Das ist gar nicht übertrieben, weil das Tier weiß es ja nicht. Also das Tier ist genauso wild dort und hier, gefühlt zumindest. Und das, auch wenn es vielleicht erst ein paar Jahrzehnte später kommt, aber auch diese Wälder sind super gefährdet.
Auf jeden Fall, ja. Was war für dich dann die spannendste oder, sag ich mal, eindrucksvollste Erfahrung, die du gemacht hast auf dieser Reise? Also so ein Moment, wo du sagst, hey, der wird mir in Erinnerung bleiben.
Ja, mir sind sehr viele in Erinnerung geblieben, weil ich das Projekt auch dann geschnitten habe. Also ja. Ich habe viele Momente, dann 2, 3 und 20 Mal gesehen. Aber der Film, der Moment kommt auch im Film vor, wo ich wirklich hinter der Kamera stand und das für mich auch neu war. Das war relativ zum Ende der Reise, wo der Ruben bei einfach einer sehr schönen Stelle, man vorher auch ein langer Edit, wo man das sieht, was er gesehen hat, dann reflektiert und er denkt dann an seine Family zu Hause und ihm kommen dann so die Tränen oder ihm verschlägt es auch die Sprache so, weil es ihn in dem Moment gerade selber ein bisschen überwältigt. Und ich war hinter der Kamera und halt mit einem Weitwinkelobjektiv relativ nah an ihm dran gestanden auch. In dem Moment war es für mich auch sehr besonders und rührend natürlich, weil ich da gemerkt habe, dass er das voll fühlt, dass nichts aufgesetzt. Das waren jetzt einfach zu dem Zeitpunkt 2,5 intensive Wochen und der sehr emotionale Moment.
Das glaube ich. Ich stelle es mir auch immer gar nicht so leicht vor, wenn man dann ständig von so einer Kamera begleitet wird, also wenn du dann die ganze Zeit um einen rum hüpfst mit deinem Equipment, dass man dann trotzdem noch diese Authentizität behält. Habt ihr darüber gesprochen, wie das am besten funktioniert oder was sagst du den Leuten, mit denen du da zusammenarbeitest, dass das funktioniert, sage ich mal?
Ja, also um dass der Film überhaupt stattfinden konnte, haben wir uns auch erstmal kennenlernen müssen und dürfen. Das war in Amsterdam. Das war ein Treffen und wir haben dann, also das war das erste Treffen und dann gab es noch ein zweites Treffen, der Dreh in Amsterdam, wo wir ihn erstmal fragen, was erwartet er sich, auf was freut er sich, einfach diese Person mal zu haben, bevor er diese Reise gemacht hat. Und da haben wir schon gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut miteinander auskommen. Wir sind dann ja auch Zimmerkollegen gewesen, also das sind sehr kleine Zimmer, wo man auch einfach in diesem einen kleinen Raum zusammenschläft. Das muss funktionieren und also er ist dann einerseits Profi genug, dass er einfach gut sprechen kann, weil er in Holland auch vergleichsweise schon bekannter Musiker war. Und gleichzeitig waren wir aber einfach auch Buddies dann. Das hat gut gepasst.
Also seid ihr jetzt auch noch im Kontakt?
Ja, voll. Ich habe ihm vorher erst geschrieben. Er hat mich ja so zum Burden eigentlich gebracht, kann man sagen. Und, jeder hat diesen einen Freund. Und ich bin auch mittlerweile schon dieser Freund für andere Leute geworden. Und trotzdem schicke ich ihm aber ab und zu noch Fotos und Videos. Ich war heute im Wald und dann habe ich ihm was abgefilmt. So eine Mischung aus, ich glaube, dass sie ihn freut, wenn ich ihm das schicke und dann muss ich nicht nachschauen.
Ja. Nee, cool, das freut mich zu hören, ja. Also, weil das kenne ich selber, also wenn ich vor der Kamera stehe oder auch so in so einem Podcast-Szenario, dann am Anfang immer erstmal so dieses, okay, wie kann ich ich selbst bleiben, authentisch sein und halt einfach frei sprechen.
Ja.
Und das stelle ich mir umso schwieriger vor, wenn jemand mit einer großen Kamera noch sehr nah vor dir steht und du dann einfach so einen wirklich emotionalen Moment hast und einfach halt diese Eindrücke auf dich wirken. Ja. Also es hat insgesamt also sehr gut geklappt, finde ich. Also ich habe das auch durch die Leinwand im Kino, ist es bei mir angekommen. Also das kann ich auf jeden Fall sagen, ja.
Und dazu kann man noch sagen, dass ich eben auch alleine dieses Filmprojekt vor Ort zumindest gemacht habe. In der Postproduktion und so waren dann noch andere Leute beteiligt, aber das ist auch nochmal was anderes, ob jetzt da nochmal ein Tonmann mitläuft oder irgendwie eine Redakteurin oder so, die Fragen stellt. Oder da gehen zwar einige Momente auch verloren und oft geht auch Ton verloren und so, wenn man alles selber machen muss, dass dann einfach so dieses Aufsteckmikrofon halt nicht den besten Sound gerade liefert, das kann man dann einfach nicht verwenden. Aber gleichzeitig kann er der Ruben dann machen, was er will und ich bin dann so dabei und wenn es passt, passt.
Gab es auch herausfordernde Momente auf der Reise, wo du gesagt hast, okay, das ist schwierig, das wird so nichts oder andere herausfordernde Momente, auch persönlich vielleicht?
Also mit dem Ruben, mit dem Protagonisten nicht. Herausfordernd war dann wieder nach Hause zu kommen, weil 2020 im März war unser Rückflug am 17., glaube ich. Und wir haben es quasi wirklich nur um 2 Tage geschafft, dass wir da Argentinien verlassen vor Covid. Und da hatten wir richtig Bammel. Die letzten 3-4 Tage war das richtig knapp und hatte dann auch alles in allem eine längere Heimreise. Aber hab's geschafft, aber das war wirklich knapp, dass wir dann nicht noch wochenlang in Argentinien hätten bleiben müssen.
Ja. Also du hast jetzt diesen Film letztes Jahr produziert. Und was machst du sonst neben so größeren Filmproduktionen, die du auch auf die Leinwand bringst?
Ja, dort, wo ich eigentlich aus der Richtung, wo ich auch komme, ist auch ein Großteil meiner Arbeit nach wie vor, sind eben so werbliche Produktionen. Also das kann man jetzt Werbespot nennen oder Imagefilm, wie man will. Letztlich landet heutzutage fast alles im Internet irgendwie, aber eben für Filmen aus der Firmen aus der Mobilität zum Beispiel, Automobil oder auch Fahrradhersteller und durch die Bank eigentlich verschiedene Projekte. Früher angefangen mit Musikvideos, nach wie vor manchmal mache ich noch eins, aber das ist immer seltener geworden. Einfach verschiedene Kunden aus der Wirtschaft, für die man dann einfach mehr oder weniger werbliche Sachen macht. Oft ist das eher auch so Storytelling irgendwie, dass man wen begleitet oder irgendwie da einen Protagonisten hat. Mhm. Aber genau, das zahlt die Rechnungen. Mhm.
Wie bist du da drauf gekommen? Also du hast in Pfaffenhofen auch Abitur gemacht.
Genau, ja.
Und hast du dich während deiner Schulzeit schon damit auseinandergesetzt?
Gar nicht. Also, dort wurde meine Kreativität von mir selber und weiß ich nicht, ob auch von der Schule, die wurde gänzlich runtergebuttert oder zu betoniert. Ich weiß nicht, was. Also, glaube, ich war schon ein kreatives Kind, aber während der Schulzeit, also beim Gymnasium, ich war weder im Chor noch Theater, AG oder was es alles gab. Ich glaube, so was filmmäßiges Foto gab es nicht, so einen Kurs. Aber da hatte ich eigentlich so ein Tief. Und dann ist es erst im Studium dann wieder gekommen.
Was hast du dann studiert?
Kommunikationswissenschaft. Das habe ich Bachelor und Master gemacht. Und im Bachelor hat sich dieses Grundinteresse für Medien, was auf jeden Fall immer da war, so als Kind war Fernseher halt so das Größte. Und jeder, der irgendwie im Fernsehen war Millionär gefühlt. Ja. So hat man das damals wahrgenommen, beziehungsweise war ein Star. Also diese 90er Fernsehkultur habe ich da schon aufgesogen. Mhm. Und deswegen war das schon immer so das Größte. Aber und Film sowieso. Aber das war so eine entfernte Welt, dass ich mir das auch nie vorstellen hätte können, dass das irgendwie funktioniert. Und erst im Studium, wo ich dann in Richtung Medien einfach allgemein gegangen bin, habe ich erst dann so gesehen, dass eventuell da so Wege möglich sind. Und dann, um es ganz kurz zu fassen, habe ich mir mal eine ganz gute Fotokamera gekauft, die auch filmen kann. Und dann eigentlich so ein Jahr wieder zu fotografieren mehr begonnen. Und also vorher halt nur so Digicam. Hat schon Spaß gemacht, aber nicht ernst zu nehmen. Und dann eben mit dieser Spiegelreflex ein Jahr später ein Musikvideo gedreht. Und dann eigentlich einfach immer dabei geblieben, kann man sagen. Dann halt am Anfang noch so freundschaftliche Sachen. Und irgendwann kamen halt dann Leute, die man nicht kannte, für die man dann für ein paar hundert Euro irgendwas machen sollte. Und das hat man dann, so hat man dann angefangen.
Glaubst du, das Ganze hat sich stark verändert? Weil du bist jetzt so minimal ein bisschen älter als ich, sage ich mal so. Also doch so ein bisschen. Meine Generation ist zwar auch noch, Generation ist wahrscheinlich übertrieben zu sagen, aber in meiner Jugend bin ich auch noch mit Fernsehen aufgewachsen. Aber das Thema hat sich ja immer mehr und mehr gewandelt. Also das ganze Thema Fernsehen hat sich verändert. Man muss jetzt keine Werbung mehr schauen, man kann einfach Netflix schauen, man kann sich zu jeder Zeit alles Mögliche anschauen. Vielleicht wertschätzt man viele Filme und Serien gar nicht mehr so, wie man es vielleicht früher gemacht hat, weil einfach so ein großes Angebot dafür da ist. Hat sich das deiner Wahrnehmung nach verändert? Und würdest du sagen, dass heutzutage die Jugendlichen, die sich dafür begeistern können, anders begeistern müssen, wenn sie sich mit dem Thema befassen oder auch in diese Richtung gehen wollen? Oder ist das eigentlich immer noch sehr ähnlich?
Nee, es hat sich auf jeden Fall geändert. Da, ich glaube, in unserer Kindheit war es trotzdem sehr ähnlich noch. Und das dann durch
so viel älter ist er gar nicht.
Ja, keine Sorge. Ich denke, für mich ist der ganz große Unterschied, was ich beobachten kann, dass man jetzt einfach, ich glaube, das checken auch alle, die Leute, die früher im Fernsehen waren, sind jetzt genauso, eher so Influencer halt und Social Media Stars und haben dort teilweise Reichweiten, die die TV-Einschaltquoten weit übersteigen. Gleichzeitig ist es, denke ich, nicht mehr, also es ist viel greifbarer und jeder weiß, dass man das theoretisch irgendwie schon auch schaffen könnte. Also es ist viel es ist viel näher. Ich glaube, die Jugend jetzt hat viel mehr die Entscheidung, dass sie das schneller durchschauen, dass es schon machbar ist, dass es ein Berufszweig ist, aber auch nicht unbedingt der wünschenswerteste.
Ja.
Also mir kam vor, dass das früher einfach das Allertollste war und jeder das werden wollte.
Mhm.
Und jetzt, glaube ich, findet man schon toll, aber das ist nicht das Nonplusultra, beziehungsweise ich glaube, auch 12-Jährige checken schon, dass das ganz schlimm sein, auch schlimm sein kann, Influencer zu sein. Und ich dachte mir mit 12 zu 100%, dass wenn man bei GZSZ mitspielt, irgendwie, dass einem die Welt gehört. So.
Ja,
jetzt weiß ich, was die verdienen, und da verdient ein Schichtarbeiter am Band das Doppelte. So. Das ist einfach nicht erstrebenswert. Plus man ist berühmt und hat kein Privatleben eventuell.
Mhm.
Also da sehe ich die Vorteile da nicht.
Ja. Und das ist auch einfach viel einfacher geworden zu starten. Also du hast gesagt, du musstest dir erstmal so diese Kamera kaufen, um diesen Schritt zu haben.
Ja.
Heutzutage hat jeder ein Smartphone mit einer Kamera, die ausreicht eigentlich, um
eigentlich schon,
Videoproduktionen machen zu können.
Ja, und aber das war ja auch erst möglich dadurch, dass es, das war 2011 und quasi kurz nach der Spiegelreflexrevolution, sagt man, wo es einfach möglich war, mit einer vergleichsweise leistbaren Fotokamera ein Full-HD-Video zu machen und mit den Linsen auch einen ganz, ganz guten Filmlook. Also das war dann ja schon ein Zehntel billiger als noch vor 10 Jahren.
Ja.
Also 2011 habe ich mir diese Kamera gekauft und 2010 Jahre vorher wäre das gar nicht niemals möglich gewesen, sich das selber zu leisten. Das war den Fernsehproduktionsfirmen vorbehalten.
Mhm.
Also von dem her war ich eigentlich super Nutznießer der technischen Entwicklung, weil ich da gerade dann eingestiegen bin.
Ja. Du hast auch ein Projekt, das im kommenden Jahr oder dieses Jahr angegangen wird. Das hat auch ein bisschen was mit Pfaffenhofen zu tun. Und zwar, du bist gebürtig aus Pischelsdorf.
Genau.
Das ist im südlichen Landkreis für diejenigen, die es nicht wissen.
Oberes Ilmtal.
Genau. Und da bist du quasi vielleicht mit deiner alten Gemeinde irgendwie in Kontakt gekommen. Und jetzt wird da ein kleines Projekt entstehen dieses Jahr. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Was wird da auf uns zukommen? Was können wir da erwarten?
Ja, also war auch schon ein paar Mal jetzt im Pfaffenhofener Kurier oder auch die Bayerische Rundfunk war auch schon mal da, seit circa 2 Jahren oder mit den behördlichen Sachen geht es schon, glaube ich, 3 Jahre.
Mhm. Was muss da behördlich geklärt werden? Also vielleicht erstmal, was es ist und dann die
Behörden. Genau, eins nach dem anderen.
Ja.
Ich versuche es einigermaßen greifbar zu machen. Also in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Pischelsdorf, das älteste Gebäude des dieses Dorf ist auch der Ortskern, ist eine alte Dorfwirtschaft, eine vergleichsweise kleine Dorfwirtschaft, die hieß damals Unterwirt oder Riedmeier, Gasthaus Riedmeier, und die stand 30 Jahre leer, mitten im Ort, der Maibaum daneben und 2 Kastanien daneben, super idyllisch, aber stand 30 Jahre leer, nachdem die letzte Wirtin, die Fanny, gestorben ist.
Mhm.
Und da wurde oft drüber überlegt, so das letzte 10 Jahre, so man müsste halt was machen oder so. Und letztlich, kurz gefasst, gab es dann die Möglichkeit, mit den Besitzern in Verhandlungen zu treten, weil sich dadurch Erbschaftsverhältnisse was verändert hat. Und ein Teil der Dorfgemeinschaft, so ein engerer Kreis, die da auch die gewisse Expertise hatten, haben das dann initiiert, mit der Gemeinde Reichertshausen zusammen dieses Projekt zu starten und jetzt in Eigenregie dieses Gasthaus im Sinne eines Dorfheims komplett zu restaurieren.
Mhm.
Also es wird von außen, die Gestalt von außen wird so beibehalten, also ein altes bayerisches Wirtshaus und quasi kernsaniert mit sehr viel Charme und Charakter, und sehr viel Charme und Charakter beizubehalten. Super Projekt, und da ich aus dem Dorf komme und mein Papa und mein Onkel da auch sehr beteiligt sind oder waren, habe ich da den Zugang gehabt und habe auch lange überlegt, ich wollte es erst nicht machen, habe es lange nicht gesehen, weil ich mir dachte, ich wollte mich einfach nicht hinwagen. Und ja, letztlich habe ich es dann doch gemacht. Und jetzt begleite ich da diesen Bau seit einem Jahr. Und soll, ja, klingt jetzt erstmal nach so einem Bauprojekt, also, aber dann könnte man auch einen Zeitraffer einfach da irgendwie anbringen. Meine Idee ist, oder meine Vorstellung ist eher, also ein Bild zu zeichnen, ein Zeitzeugnis. Wie ist das 2022, 2023, wenn sich ein Dorf zusammentut und sowas da so einen Mehrwert erzeugt? Man muss sich vorstellen, einerseits gibt die Gemeinde zwar Geld und hat offiziell dieses Gebäude gekauft oder den Grund gekauft, aber da helfen 60, 70 ehrenamtliche Helfer mit, die, da Samstage, schlecht, ja. die da viele Samstage und viel Büro-Schreibtischzeit da investieren, um dieses Projekt zu erschaffen, was quasi sonst finanziell niemals möglich wäre. Ja. Also das wäre nicht zu stemmen. Und vor allem wird es keiner zahlen, also es wird die Gemeinde niemals zahlen oder wer soll das bezahlen? Und da interessiert mich einfach dann letztlich, was steckt dahinter, was motiviert diese Menschen, wieso opfern die da so viele Samstage? Und im Drehen dieser Doku haben sich auch viele Fragen aufgetan, denen ich jetzt nachgehe. Zum Beispiel ist mir erst bewusst geworden, wie wichtig so wissenschaftlich, sagt man so, dritter Ort, also so ein Ort, wo man hingehen kann, der nicht Arbeit ist, der nicht Familie ist und Zuhause. Das muss klar getrennt sein für ein gesundes, für eine gesunde Sozialstruktur. Und wo man einfach ohne große Inklusionshürden da einfach mal reingehen kann und ein Getränk trinken oder vielleicht auch mal was essen. Ja. Im Zweifelsfall muss man auch gar nichts konsumieren. Aber ein Ort, wo man sich trifft, wo man Ideen austauschen kann, das unterschätzen ganz viele Leute, wie wichtig das in Dörfern ist. Und alles so, dieses Thema Wirtshaus sterben umfasst das halt auch noch alles. Das kennt jeder, das Wort. Mittlerweile gibt es auch das Wort Wirtshaus leben und das ist halt irgendwie so ein zum Beispiel dafür. Es hat viele Gründe, wieso das, dieses Wirtshaussterben passiert ist. Kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, aber das ist alles, glaube ich, ein bisschen weit gegangen und den Leuten fällt das zu spät auf, was da teilweise abgeht. Also, und da geht jetzt nicht ab, dass die Leute, dass da irgendwie fünf Männer irgendwo Bier saufen können, sondern es, wenn das gut ist und es gut funktioniert, dann können da auch ganz andere Sachen gemacht werden, wie Theater spielen oder sich treffen, um Ideen auszutauschen und irgendwie was ganz anderes zu planen. Aber sowas macht man am besten halt nicht zu Hause, sondern an einem anderen Ort, wo man sich wohlfühlt und wo keiner irgendwie, wo man nicht in einem Verein sein muss oder sowas. Das ist auch wichtig. Diese Vereinsmeierei gibt es auch, das ist auch oft sehr wichtig und so. Also Feuerwehr und so weiter, ein Fußballverein, das ist top, aber es gibt einfach Leute, die wollen nicht in einem Verein sein und sich trotzdem wo treffen.
Ja.
Und das fehlt.
Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt. Ich bin echt gespannt, weil ich finde es immer generell cool, auch so historische Hintergründe mit aufzugreifen und zu überlegen, hey, was war da mal, was ist da früher schon passiert? Und
sehr gut, dass du das sagst. Das motiviert mich gleich mehr. Ich bin da auch, ich forsche auch so ein bisschen nach. Also ich weiß nur noch nicht, wie groß dieser Teil in der Doku dann werden soll. Ich habe es aber als einen Punkt schon fix eingeplant. Aber gut, dass du sagst, interessiert dich. Nämlich, ich kann ein paar Fakten habe ich. Das ist nämlich, das Gebäude ist 1861 errichtet worden. Und eigentlich erstes dann das alte Mesmerhaus neben der Kirche abgebrannt und anstelle von dessen sind zwei neue Häuser gebaut worden von diesem Besitzer. Und dann 10 Jahre später wurde es schon zu dieser Wirtschaft. Also dann wurde es schon von diesem Riedmeier gekauft und da steckt eine richtig lange Geschichte drin. Und auch von den Besitzern, also am Schluss hatte sie eben die Franziska Riedmeier, die Fanny, nachdem das Dorfheim dann auch benannt werden wird. Was auch nicht so ganz gewöhnlich war, dass eine Frau das alleine alles macht. Und da haben auch viele Faktoren mitgespielt. Unter anderem, dass ihr Bruder, dem es eigentlich gehört hat, der konnte das nicht mehr machen, weil er keine Beine mehr hatte. Die hatte er nicht beim Krieg verloren, wie man glauben könnte, sondern damals ist der noch in dem Wald Langholz gefahren. Das heißt, er hat diese lange Baumstämme da rausgefahren und das ist eine sehr harte Arbeit gewesen, vor allem im Winter. Und dort sind die ihm abgefroren. Also es kommen so kleine Stories links und rechts, da jetzt von meinem Weg kommen so, finde ich so heraus. Und ich versuche dann auch irgendwie ein Bild zu zeichnen, wie es teilweise zu diesen Änderungen der Besitzverhältnisse kommt oder was einfach damals noch normal war und heute undenkbar. Mhm. Oder auch ein Eiskeller. Es gab in den Wirtschaften damals immer einen Eiskeller, wo man einfach das Bier gekühlt hat. Da wurde im Winter einen Tag oder zwei Samstage Eis gemacht, aus den örtlichen Weihern oder der Ilm geholt, dann in den Keller geworfen und das hielt teilweise bis zum nächsten Winter.
Ah, ja.
Ohne Kühlschrank.
Mhm.
Also, und das war noch, also da gibt es noch Zeitzeugen, die das schon noch wissen. Also das wurde auch nach dem Krieg noch gemacht.
Mhm. Nee, das ist auf jeden Fall spannend. Ja, da bin ich.
Ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Ich hoffe, dass ich das alles irgendwie da reinbringe in den Film. Aber
vielleicht brauchen wir sowas mit Pfaffenhofen auch mal. Ja. Das ist auch die ein oder andere.
Da gibt es schon viel. Und ich merke halt jetzt auch, also ich sage auch, der Film ist halt dann so ein Zeitzeugnis irgendwie, weil. Ja, klar, die Bauphasen jetzt, es wird sicher spannend zu sein, aber ja, spannend sein zu sehen, wie hat es vorher ausgeschaut, wie sieht es am Schluss aus. Aber auch so Personen, die da beteiligt waren oder Leute, ich interviewe auch ein paar Leute, die schon über 80 sind, die ein paar Sachen eben noch wissen. Ja. Irgendwann gibt es die auch nicht mehr, irgendwann fehlen einem vielleicht gerade diese Infos und hier und da, so alle 30 Jahre, könnte man schon mal so einen Film machen.
Ja, das glaube ich.
Ich würde gerne einen von 1980 von meinem Dorf sehen, wo da mal irgendwas gemacht wurde.
Ja, das stimmt, ja. Auch wie sich das einfach im Laufe der Zeit verändert, auch allein strukturell und ja. Ich würde noch mal ganz kurz zurück den Bogen zum Naturschutz spannen. Und zwar neben deinem Projekt von letztem Jahr, bist du auch anderweitig naturschutzmäßig aktiv, wie du auch vorhin schon anklingen hast lassen. Also du begeisterst dich auch für die Natur hier vor Ort. Bist auch quasi durch deine Reise auch ein bisschen auf Vogelbeobachten oder Birdwatching aufmerksam geworden, machst es auch teilweise. Und du hast auch ein eigenes kleines Projekt gestartet, wo du das Ganze ein bisschen unterstützen möchtest. Und was genau ist das? Was machst du da und wen unterstützt du da?
Ja, er liegt jetzt hier vor uns, der Kalender. Ich mache seit, das glaube ich, das fünfte oder sechste Jahr in Folge ein Kalenderprojekt mit einer Auflage von 50 Stück. Da sind Naturfotos drin, Landschaftsfotos, Tierfotos, die eben auf meinen Reisen oder auf meinen Jobs entstehen, quasi so links und rechts neben der Strecke. Ich filme ja, das ist mein Job, aber hier und da mache ich auch gerne Fotos oder fliege mit der Drohne bei einem Dreh an einem Tag, wo man nur sichtet oder so. Und da entstehen viele schöne Fotos, wie ich finde. Und damit will ich kein Geld verdienen, aber sie sollen auch nicht auf der Festplatte versauern. Und irgendwie bin ich da mal drauf gekommen, dass man das dann wohltätig irgendwie machen könnte. Mhm. Und jetzt geht es eben schon seit 5-6 Jahren und mittlerweile sind schon auch schon über 3.000 Euro zusammengekommen. Und dieses Jahr eben splitte ich die Einnahmen und will das auch so weiterführen, auch gerne nächstes Jahr, dass ich eben jetzt, heute sind es 300 Euro, die ich euch hier zum Bund Naturschutz mitbringe und will das auf jeden Fall auch weiterführen. Vorher konnte ich nicht viel mehr machen als meine Leute im engeren Umfeld. Ich habe es dir vorher schon gesagt, dass man immer Links weiterschickt oder irgendwie Podcast-Links oder man will die Leute auch nicht zumüllen, aber irgendwas muss man ja machen. Und das jetzt abgesehen von der Mitgliedschaft beim Bund Naturschutz eben eine Art und Weise, wie ich da irgendwas beitragen kann, weil ich eben weiß, dass so eine Organisation viel größer ist und viel mehr machen kann und sich für dieselben Sachen einsetzt, die mir auch wichtig sind.
Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also ich kann den Kalender jedem nur sehr empfehlen, der den noch nicht gesehen hat oder nicht schon besitzt. Kann man den noch kaufen bei dir für dieses Jahr auch? Oder?
Nein, es ist auch immer eine limitierte Auflage. Mal schauen, ob es nächstes Jahr mehr sind, aber ich mache eigentlich immer 50 Stück, die ich dann, ich schreibe das auf Instagram und in paar WhatsApp-Gruppen.
Ja.
Die meisten Leute wissen das schon und wenn die dann weg sind, sind sie weg.
Mhm.
So war das bisher auch vom der bürokratische Aufwand ist tatsächlich mehr, als man meint. Also meine Mama hat mir teilweise schon geholfen mit dem Versenden, aber man muss dann doch halt irgendwie jeden Posten dann, ich habe da kein automatisiertes System.
Ja, ist nicht zu unterschätzen, glaube ich, ja.
Genau, also das ist so. Also entweder ich bekomme noch ehrenamtliche Unterstützung oder es muss bei den 50 bleiben.
Also notmelde dich beim Bund Naturschutz da.
Genau, da quatsch mal im September, Oktober nochmal. Erstmal,
Ja, oder beim Jugendparlament Pfaffenhofen, die hier auch dieses Tonstudio mit unterstützen, die freuen sich bestimmt auch mal über ein bisschen Abwechslung.
Ja, ja, schauen, na, gute Idee, klar. Ja. Also das, genau, also es sind 12 Bilder, eben teilweise aus der Arktis, Antarktis. Da habe ich noch eine ganz gute Festplatte, da kann ich immer noch schöpfen, auch wenn ich nicht hinfahre. Und eben was sonst noch so passiert. Aber auf jeden Fall Natur.
Perfekt, ja, dann verlinke ich auf jeden Fall mal auf deine Kanäle, dass man das auch nächstes Jahr mitbekommen kann, wenn es die nächsten Kalender gibt. Dann schafft es vielleicht der ein oder andere, der den Podcast jetzt hier hört, sich noch einen zu ergattern und unterstützt damit gleichzeitig im nächsten Jahr auch Projekte wie den Bund Naturschutz oder...
Genau, der andere Teil geht dann die Barmherzigen Schwestern München. Da habe ich einen ganz guten Draht. Die verteilen da individuelle Geldgeschenke von 20 bis 50 Euro, also Geschenke. Es sind bedürftige Menschen, die da einfach in ihrem Netzwerk sind und da werden, sagen wir so, komplett bürokratiefrei 20, 50 Euro vor Weihnachten ausgegeben. Das rettet manchen Leuten schon einfach eine Woche oder einen Monat. Ja. Und da weiß ich, dass das nicht in irgendwelche Verwaltungskosten mündet, sondern das, also jetzt dieses Jahr eine Hälfte Menschen, andere Hälfte Natur. Und ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. Ja. Deswegen passt das eigentlich ganz gut jetzt.
Sehr cool. Bin ich ja froh, dass ich noch einen Kalender ergattern konnte.
Das ist wirklich der letzte.
Das ist so.
Das war mehr oder weniger so ein Backup-Ding. Ja. Also die waren schon weit vor Weihnachten weg. Aber egal.
Habe ich Glück gehabt.
Offiziell.
So gut wäre es so gewesen. Dann auf jeden Fall vielen Dank dir. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, mit der ich den Podcast dann auch beenden würde. Und zwar, welchen Tipp würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern für 2023 mitgeben?
Ich habe zwei, glaube ich, weil eins haben wir vergessen, oder habe ich vergessen zu sagen, da war ich nachlässig. Meinen Film kann man jetzt auch online anschauen, nämlich. Also über die Website oder über vom Film oder meine Website, Sounds of the South, findet man das. Über Vimeo kann man den leihen oder kaufen. Das würde mich natürlich freuen. Auch gerne Feedback. Würde mich super freuen, wenn mir da wer schreibt, der das angesehen hat. Und das Zweite, was ich mitgebe, mehr Radfahren. Ich fahre sehr gern Rad und es gibt viele Distanzen, die man mit dem Rad bewältigen kann. Und das wird auch schon sehr viel helfen.
Super Tipps auf jeden Fall. Freue ich mich. Dann vielen Dank dir und einen guten Start ins neue Jahr oder so.
Weiter so. Ja, genau. Passt schon.
Ciao.
Vielen Dank. Ja, ciao.